Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Friebe. Helsinki und Tampere, zwei finnische Städte, sind Gastgeber der Eishockey-Weltmeisterschaft. In wenigen Tagen geht's los. Die deutsche Mannschaft beginnt gegen Kanada dieses Turnier. Russland in der deutschen Gruppe ist vor dem Turnier ausgeschlossen worden. Stattdessen wird Frankreich der Gegner sein. Vor einem Jahr in Lettland stand am Ende für das deutsche Team Rang 4, der beste WM-Platz seit 2010. Und bevor es losgeht Richtung Finnland, sprechen wir mit dem Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes, mit Christian Künast. Wir zeichnen auf vor dem letzten Testspiel gegen Österreich an diesem Sonntag. Mit Rang 4 reisen Sie also an bei dieser Weltmeisterschaft nach Finnland. Was anderes als eine Medaille kann das Ziel sein?
Wir legen das Ziel fest, wenn der Kader komplett ist, wenn wir wissen, wer fährt überhaupt mit nach Finnland, und dann schauen wir Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Also so irgendwie eine Prognose oder ein großes Ziel nach außen werden wir dem machen.
Das ist klar, dass Sie vor dem Turnier ein bisschen tief stapeln und die Ziele nicht ganz so hoch hängen. Trotzdem ist ja alleine so ein vierter Platz bei der letzten Weltmeisterschaft. Haben Sie sich, glaube ich, auch sehr drüber gefreut. Wie viel ist sowas wert, ein Jahr danach bei der nächsten Weltmeisterschaft?
Vor einem Jahr haben wir uns mit Sicherheit darüber gefreut, aber wie es halt ist, also am nächsten Tag ist es ja schon Vergangenheit und man muss sich alles hart erarbeiten, vor allem im Welt-Eishockey, wo alles so eng zusammen ist, also wo man an einem guten Tag oder einem guten Turnier eben unter die letzten vier kommen kann, aber an einem nicht so guten Turnier auch mal das Viertelfinale verpassen. Also es ist sehr eng zusammen, wir gehen rein, wir wollen uns gut präsentieren. Und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Aber es ist mit Sicherheit kein Selbstläufer, überhaupt das Viertelfinale zu erreichen.
Wie wichtig ist dann direkt das erste Spiel? Da geht es ja gegen Kanada, der größte Name im Eishockey, glaube ich, immer noch. Ist das direkt mal ein richtiger Gradmesser, dass Sie wissen, wo Sie stehen? Oder ist das so ein Spiel, wo es gar nicht so richtig drauf ankommt?
Ein erstes Spiel ist immer so eine Sache, so ich nenne es jetzt unser WM-Eröffnungsspiel, wo beide Mannschaften etwas nervös sein werden, und es ist für uns vor allem ein Gradmesser. Es wird an diesem Tag nicht unser Endresultat bei der Weltmeisterschaft entschieden, das ist auch klar. Aber es ist auf alle Fälle ein Gradmesser. Wir wissen nach diesem Spiel, wo wir stehen.
Fluch oder Segen, dass es direkt gegen Kanada losgeht und nicht gegen einen vermeintlich leichteren Gegner?
Spielen müssen wir gegen alle in der Gruppe, also es ist uns egal. Und ja, lieber haben wir gleich einen Top-Favoriten vor der Brust, dann wissen wir wirklich genau, wo wir stehen. Und dann, glaube ich, kann man sich auch orientieren, wo die Reise hingehen soll.
Sie haben gesagt, Sie können sich noch nicht richtig zu Zielen bei dieser Weltmeisterschaft äußern. Die Testspiele, die letzten, waren eher nicht so erfolgreich. Wie aussagekräftig ist denn das, diese Ergebnisse in so Testspielen?
Für uns intern waren sie eigentlich sehr erfolgreich. Also wir haben sehr viele gute Aufschlüsse bekommen. Wir haben Spieler herangeführt ans internationale Level. Wir haben uns in jeder Phase weiterentwickelt. Vor allem die beiden letzten Spiele gegen Slowakei, die ja beide vom Ergebnis verloren gegangen sind, waren von unserer Sichtweise sehr, sehr gut. Wir haben uns sehr gut weiterentwickelt und sind damit auch für uns sehr wertvoll für den weiteren Verlauf. Und ja, Testspiele, ich glaube, wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, aber am Ende ist das Ergebnis doch zweitrangig, weil für uns ist es wichtig, auf dem Weg zur WM die Mannschaft zu entwickeln.
Mit welchen Entwicklungen sind Sie da besonders zufrieden?
Ja, dass wir vor allem auch von Phase 1 über Phase 2 zu Phase 3 das Tempo so gesteigert haben, dass wir jetzt auf dem Level sind international, weil das Tempo ist einfach vor allem in den beiden letzten Spielen enorm hoch gewesen. Und war für uns ein wichtiger Punkt. Da achten die Trainer auch sehr, sehr im Trend darauf. Und viele, viele Kleinigkeiten, die international halt auch den Ausschlag geben. Schlägerarbeit, Bremsen statt einen Bogen zu fahren, Zweikampfverhalten. Da haben wir uns sehr gut weiterentwickelt und da sind wir auf einem guten Weg.
Jetzt kommt Phase 4 der Testspiele. Jetzt haben Sie noch einige erfahrene Spieler aus der DEL dazu bekommen und auch vier Spieler aus der NHL oder zumindest aus Nordamerika. Was ist sozusagen jetzt die Aufgabe mit denen in dieser letzten vierten Vorbereitungsphase?
Ja, erstens einmal die Neuzugänge jetzt integrieren ins Team. Das ist einmal, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es bleibt nicht so viel Zeit. Das ist die Aufgabe, die Hauptaufgabe jetzt vom Trainerteam. Und dann ist es ja immer noch so, dass wir ja immer noch nicht komplett sind, weil ja auch Spieler aus dem Finale noch dazukommen werden. Und da muss man nur ein, zwei Tage warten, wie sich das alles entwickelt, ob alle fit sind, die wo kommen können. Und dann wird man irgendwann am 10. Mai das Flugzeug besteigen mit dem Team, das in der WM treten soll.
Das Finale, die DEL hat ihre Meisterschaft erst vor wenigen Tagen entschieden, in dieser Woche. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, dass da jetzt München und Berlin quasi noch so voll im Saft stehen? Oder man könnte auch sagen, die sind wahrscheinlich total erschöpft.
Ob es ein Nachteil ist, das wird sich später herausstellen. Also Es ist einfach, wie es ist. Das ist auch im internationalen Eishockey so, dass eine Finalserie gespielt wird und die gehen relativ lang. In Deutschland ist es lang, in Schweden ist es lang, in der Schweiz ist es lang. Es kann ein Vorteil sein, weil die stehen voll im Saft, aber es kann natürlich auch bei dem einen oder anderen Spieler ein Nachteil sein, dass er wirklich auch angeschlagen ist. Und da muss man abwarten. Aber ich kenne es von früher. Ich war selbst einmal im Finale, habe das Finale verloren, Spiel 4, bin am nächsten Tag bei der Nationalmannschaft gewesen. Also das ist auch ein gutes Auffangbecken, die Nationalmannschaft. Und da kommt immer jeder gerne und das, glaube ich, ist auch ein großer Vorteil von uns.
Das heißt, Sie sind diese Belastung mit den vielen Spielen auch gewöhnt.
Erstens mal sitzt die Belastung gewöhnt. Der Eishockey-Spieler ist sehr, sehr fit. Der ist diesen Zwei-Tage-Rhythmus oder auch Back-to-Back-Spiele gewöhnt. Und bei der WM wird uns nichts anderes erwarten. Und bis zum WM-Start haben wir noch ein paar Tage.
Wenn wir schon bei der DEL und bei den Finalspielen sind, wie haben Sie diese Saison denn gesehen mit dem erneuten Titel der Eisbären?
Ich glaube, am Ende ein verdienter Meister, obwohl die Serie sehr, sehr eng war. München war ein erwartet guter Gegner und es hätten auch die Spiele in die andere Richtung ausgehen können. Und München ist ein harter Gegner gewesen für Berlin, aber Berlin am Ende, würde ich sagen, über den Saisonverlauf und mit den Playoffs ein verdienter deutscher Meister.
Inwieweit hat die deutsche Eishockey-Liga, vielleicht auch für alle, die uns zuhören und Eishockey nicht so intensiv verfolgen, inwieweit hat diese deutsche Liga denn auch international Format und Qualität, dass es Ihnen noch bei der Nationalmannschaft hilft?
Ich glaube, die Liga hat sich in den letzten Jahren auch etwas weiterentwickelt und man sieht es ja, München war heuer im Champions League-Finale. Also wir sind da dran. Wir sind vielleicht noch nicht ganz oben in Europa, aber wir sind nicht weit weg. Das ist schon mal sehr gut. Was halt wichtig ist und der nächste Schritt ist, und das haben uns zum Beispiel eine Liga wie Schweden voraus, die noch mehr auf den eigenen Nachwuchs setzt. Und das wäre, glaube ich, auch für uns sehr, sehr wichtig, in den nächsten Jahren noch mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. Und das ist aber auch die Aufgabe des Verbandes, das dann so in die Wege zu leiten und Strukturen zu schaffen, dass es auch möglich ist.
Heißt das, dass man da vielleicht vergleichend zum Fußball so Nachwuchszentren noch fester integrieren muss als Bestandteil oder was sind da Ihre Ideen?
Wir haben ja schon ein funktionierendes Fünf-Sterne-Programm, das wo, glaube ich, ganz gut angelaufen ist in den letzten Jahren und hat uns ja mehr Breite gegeben. Jetzt, glaube ich, ist der nächste Schritt, aus dieser Breite auch die Qualität zu verbessern. Und da gibt es viele Ansätze. Wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, wir arbeiten auch gut mit den Vereinen zusammen. Nachwuchsleistungszentrum, ja, wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, im Fußball ist es etwas einfacher, weil auch hier immer irgendwo im Hintergrund die größere finanzielle Kraft steckt. Und das ist, wir wissen es alle, egal ob Handball, Eishockey, Basketball, Volleyball, das große Geld geht zum Fußball. Jetzt müssen wir anderen Sportarten mit unseren Mitteln das Beste draus machen. Und wir haben viel getan in den letzten, ich sage jetzt einmal 6, 7, 8 Jahren, aber es ist noch viel Luft nach oben und wir können noch mehr tun.
Das Geld ist das eine, aber man muss ja auch die jungen Talente, die Nachwuchsspieler, erstmal für das Eishockeyspielen begeistern. Also man muss sie ja auch dafür fähig machen, dass sie Lust haben, auf dem Eis zu stehen. Wie sehr sehen Sie da Ihre Verantwortung auch mit der Nationalmannschaft, mit Erfolgen dafür zu sorgen?
Ich glaube, in jeder Sportart ist die Nationalmannschaft das Aushängeschild. Und man hat es damals gesehen, 2018 nach Olympia, war eine Steigerung in Neuaufnahmen im Verein, neuen Mitgliedszahlen. Und das ist unsere Aufgabe. Und auch eine Nationalmannschaft bringt eine Nation zusammen. Und das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk einer Nationalmannschaft. Und ja, Verantwortung. Verantwortung, glaube ich, haben wir alle, dass wir den Nachwuchs fördern und ich nenne es jetzt mal rekrutieren, weil es gibt auch so viele andere Dinge mittlerweile in unserem Leben, wo Einflüsse sind von außen, wo es immer schwerer wird, Sportler oder Nachwuchsspieler und Spielerinnen zu bekommen. Und da kämpfen alle drum. Und das ist einfach was, wo man halt auch seine Sportart interessant machen muss in der Öffentlichkeit.
Das heißt, dieses Olympiasilber von Pyeongchang 2018, das überstrahlt irgendwie immer noch alles bisher. Kann man das so sagen, dass es immer noch der große Moment war?
Ich kann jetzt da nur aus persönlicher Erfahrung sprechen. Also für mich war es das und ich kenne ja Ale Schloder zum Beispiel gut und der war 1976 Bronzemedaillengewinner und der redet, den habe ich jetzt bei der U18 WM ein paar Mal getroffen, der redet immer noch von 1976. Also es ist eine viel persönliche Wahrnehmung, aber solche Erfolge helfen natürlich auf dem Weg, dass man Sportart voranbringt.
Wenn Sie die U18-Weltmeisterschaft ansprechen, die war ja vor kurzem, bis vor wenigen Tagen in Deutschland. Da ist die deutsche Mannschaft, was jetzt das reine Zählbare angeht, auf dem letzten Platz abgeschnitten. Heißt das für Sie, der Weg ist noch sehr weit bis zur Weltspitze oder welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?
Das kann ich auf mehrere Wege beantworten. Natürlich ist unser Ziel oder auch mein Ziel als Sportdirektor, dass Deutschland irgendwo in die Weltspitze führt, dauerhaft. Also nicht einmal ist, aber wenn ich wie...
Was ist denn die Weltspitze überhaupt im Eishockey?
Ich glaube, wenn man dauerhaft immer Halbfinalteilnehmer ist. Über mehrere Jahre kann man sagen, man ist immer wieder Gast im Halbfinale, dann ist man irgendwo angekommen und dann muss man es aber auch halten. Aber auch die Plätze 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind Weltspitze, weil es eben so eng zusammen ist. Und bei U18, ja, in meiner Aufgabe beim Deutschen Eisgebund ist es halt auch zu wissen, wo sind die Jahrgänge, was sind die nächsten Jahrgänge, wie stark die, ich kenne die runter bis zu U14. Also ich weiß, was sich entwickelt in den nächsten Jahren. Und ich habe gewusst, dass es für die U18 ein enorm schweres Turnier ist, weil wir eben gegenüber anderen Nationen in diesem Altersbereich noch etwas zurück sind. Und das ist unsere Aufgabe, das auch zu verbessern, aber auch nach außen klar zu machen, dass, ja, wir sind in der Top-Division in der U18, aber für uns ist es ein Erfolg, diese Top-Division zu halten. Heuer hatten wir etwas Glück, weil eben zwei Nationen ausgeschlossen wurden und damit gab es keinen Absteiger. Aber für Deutschland wird auch in den nächsten Jahren in der U18-WM der Kampf gegen den Abstieg Prämisse Nummer 1 sein.
Höre ich da richtig raus, dass sozusagen dieser Jahrgang, diese Generation möglicherweise so eine kleine Delle ist und Sie Hoffnung haben auf die Jahrgänge, die danach kommen?
Ich würde es nicht Delle nennen. Also wir waren jetzt mal ein bisschen verwöhnt. Vielleicht jetzt sage ich mal, nehme ich als Beispiel den Jahrgang 2002, Stützle, Peterka, Reichel. Das wird Deutschland noch nicht regelmäßig produzieren. Ich nenne es jetzt produzieren, weil es sind Ausnahmespieler und die haben wir nicht jedes Jahr. Ich nehme jetzt mal aus dem Vergleich Kanada, wo die Zahl der aktiven Spieler und Spielerinnen x-fach so hoch ist wie bei uns. Die produzieren über Masse. Das sind wieder dieses böse Wort produzieren, aber da kommt über Masse, da kommt dann oben schon was an, weil wenn ich Trainingsarbeit vergleiche, sind wir, glaube ich, akribischer und auch schon weiter wie Kanada. Aber da geht halt was über die Masse. Und wenn ich aber jetzt in Kanada Eishockey spielen will als Kind, dann gehe ich jetzt raus bei der Haustür und da ist eine Eisfläche im Umkreis von 5 Minuten. Und bei uns ist es halt oft eine Eisfläche zu suchen im Umkreis einer Stunde oder mehr. Und das, glaube ich, ist ein Problem oder ein Hauptaugenmerk, wo wir haben sollten in der Struktur. Und die Struktur heißt für mich Hallen schaffen, Eisflächen schaffen. Dass wir Kinder auch, wenn wir sie schon zu unserem Sport holen, ihnen auch die Flächen bieten können, wo vielleicht einmal jemand sagen kann, oder 5 Kinder zusammen nach der Schule, jetzt gehe ich auf ein Eishockeyfeld und spiele Eishockey, ohne dass ich sofort im Verein bin. Und das, glaube ich, fehlt uns ein bisschen.
Dann ist es aber ja so, dass Kanada alleine, dadurch, dass es Nationalsport ist in gewissem Sinne und dass es da so eine Infrastruktur gibt, einen Standortvorteil hat gegenüber dem deutschen Eishockey, den sie eigentlich kaum aufholen können.
Ja, schwer, aber im März habe ich mit dem Entwickler des kanadischen Eishockeys unterhalten, der vieles in die Wege geleitet hat in den letzten 20 Jahren. Und er sagt, zum ersten Mal im Bereich der 14- und 15-Jährigen, sowohl Jungs als auch Mädchen, hat Fußball mehr Zulauf. Also auch diese Länder kämpfen mit Problemen und Problemen für die Sportart Eishockey. Es wird nicht einfacher, aber von diesem Standpunkt, wie Sie gesagt haben, Hallen, Flächen, diesen Vorteil wird Kanada immer gegenüber Deutschland haben.
Wenn es auch in Kanada um Fußball geht, fragen Sie sich manchmal, wie Sie diese Dominanz irgendwie mal ein bisschen ankratzen können zumindest?
Ich wäre froh, wenn ab und zu der ein oder andere mehr vom Fußball weggeht und die Sachen auch in Eishockey in unsere Sportart steckt, weil natürlich gefällt auch mir Fußball und ich schaue mir auch ab und zu ein Spiel an, aber eher selten. Aber man sieht es halt, also da muss man auch ehrlich sein, wenn ich jetzt hier bei mir, ich wohne auf dem Land, Fußball spielen will, dann gehe ich 3 Meter oder rüber zum Sportplatz und kann Fußball spielen. Ich brauche einen Ball und ich brauche Schuhe. Und das haben unsere Sportart wieder, ich brauche eine Halle, ich brauche Schlittschuhe, ich brauche Eisausrüstung. Das macht es automatisch schon mal schwer. Aber wie gesagt, das liegt an uns, dass wir das so schmackhaft und so interessant machen, dass die Kinder auch zum Eishockey wollen.
Herr Künast, ich habe mich vor einer Woche mit dem Trainer der Basketballmeisterinnen unterhalten in Freiburg und er hat gesagt, also in Deutschland gibt es 2 Probleme. Das eine ist Fußball und das andere ist noch mehr Männerfußball. Und er sprach von so einem Dreieck, einem unheiligen Dreieck zwischen dem Männerfußball, der Wirtschaft und den Medien. Und da wäre er keine Chance, irgendwie reinzukommen. Das würde sich gegenseitig befruchten. Würden Sie dazu stimmen?
Also mit Fußball würde ich sagen, ja. Medien, ja. Fußball, weil egal, ist Fußball da. Aber ich muss ja da sagen, ich schalte auch Fernsehen ein und es ist auch Frauenfußball. Also männliche, weibliche Schiene schieben. Ja, es ist natürlich mehr männlich, aber auch Frauenfußball wird übertragen. Frauen-Eishockey, wenn es jetzt bei der Olympia-Quali im vergangenen November über Magenta war, oder Sport 1 vielleicht mal, das war es schon. Zum ersten Mal überhaupt, dass eine Frauen-Eishockey irgendwo sichtbar gemacht wurde. Ich glaube, das ist eher Fußball, ja, aber nicht weiblich-männlich.
Und diese Fußballblase, ist die tatsächlich auch für die Vielfalt im Sport in Deutschland ein Problem, dass wirklich so viel Aufmerksamkeit abgezogen wird? Also haben Sie da wirklich nicht nur den Standortnachteil gegenüber anderen Ländern, sondern tatsächlich Probleme dadurch?
Ja, Fußball, es wird immer, ein Kampf um Nachwuchstalente wird immer mit Fußball sein. Es wird immer, wenn im April die Eishockey-Saison zu Ende ist, dann kann man zum Fußball gehen. Und ich finde das auch bis zu einem gewissen Alter, sage jetzt mal 13, 12, 13, 14, ist es okay, wenn ein Spieler oder eine Spielerin beide Sportarten macht, weil das ist ja Entwicklung, das tut ja dem Sport allgemein gut. Aber dann muss halt spätestens irgendwo die Spezialisierung kommen. Und da muss man schauen, wo geht's hin. Aber auch, ich glaube, auch der Fußball hat Probleme, weil es gibt immer mehr Spielgemeinschaften, diese Dorfvereine fallen weg. Auch hier beginnt der Kampf. Und es ist einfach so viele Außeneinflüsse. Es gibt so viele Dinge im Leben von einem Jugendlichen oder von einem Kind abseits vom Sport. Und das macht es für alle Sportarten, glaube ich, irgendwo immer schwieriger.
Was ja wahrscheinlich schon bei der Schule anfängt und verlängerten Schulzeiten, und da ist einfach nicht mehr so viel Zeit für organisierten Sport. Sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über die Weltmeisterschaft hier bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch heute mit Christian Künast, dem Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes. Herr Künast, Sie haben es gerade schon mal angedeutet, als wir über die U18 gesprochen haben, auch bei dieser WM werden Russland und Belarus nicht dabei sein. Russland wäre sogar deutscher Gruppengegner gewesen. Ich nehme an, das wäre für Sie jetzt aber auch kaum vorstellbar gewesen, gegen Russland anzutreten, oder?
Ja, also Krieg ist immer eine schreckliche Sache. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und am Ende war das die einzige mögliche Konsequenz, Russland und Weißrussland von der WM auszuschließen und auch die WM nächstes Jahr nicht nach Russland, also den, zu entziehen. Es geht gar nicht anders. Und ich kann nur eins sagen, Krieg ist schrecklich und ich hoffe, dass das so schnell wie möglich zu Ende ist. Und für mich war das die einzig mögliche Konsequenz.
Das heißt, auch der Weltverband, da sind Sie auch zufrieden, wie da agiert wurde und dass da möglichst schnell das so entschieden wurde, wie es entschieden wurde?
Ich glaube, da hat es ja keine andere Wahl gegeben. Also das ist für mich selbst drin, dass es so entschieden wurde.
Was bedeutet es denn jetzt mal, wenn man jetzt von der reinen Entscheidung weggeht, für auch das Eishockey weltweit, dass da diese große Eishockey-Nation Russland, die ja sportlich seit vielen Jahrzehnten einen riesen Einfluss hat, dass die jetzt nicht mehr da ist, aktuell?
Ja, ist mit Sicherheit ein Einschnitt im Welteishockey, aber das wird sich zeigen, was in den nächsten Jahren passiert. Und wie gesagt, ich glaube, wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt in dieser Richtung. Und jetzt im Moment ist es einfach die einzig mögliche Entscheidung gewesen, so zu handeln. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es bald zu einem Ende kommt, dass der Krieg bald zu einem Ende kommt und dann, dass wir dann nicht nur von der Eishockey-Nation Russland reden, weil es gibt ja auch eine Eishockey-Nation Ukraine. Und da ist mit Sicherheit viel zerstört worden. Und da muss man helfen, das wieder aufzubauen, wenn man vom Eishockeysport mit den Beteiligten spricht.
Haben Sie Kontakt zu der Mannschaft in der Ukraine, zu dem Verband?
Wir hatten Kontakt zum Verband. Wir haben auch hier und da geholfen mit Angeboten für Trainingslagern, mit Ausrüstung. Ich glaube, da hat sich die Eishockey-Familie sehr, sehr gut darum gekümmert. Und da helfen alle zusammen. Und es ist auch allen wichtig, dass es hier für die passt. Und wo man helfen kann, hilft man natürlich.
Wissen Sie aktuell, wie es der Nationalmannschaft der Ukraine geht, den Spielern? Also wo die sich aufhalten und ob die überhaupt irgendwann wieder an Eishockey spielen denken können?
Die haben gespielt, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wo. Die waren auch Teilnehmer in einem unteren Ranking-Weltmeisterschaftsturnier und die haben gespielt, die haben sich im Ausland vorbereitet und die sind auch viele, sind eben halt nicht mehr in der Ukraine oder die meisten sind halt im Ausland. Aber ist ja auch irgendwo, ja, ich glaube, es ist sehr schwer, wenn man betroffen ist, überhaupt dann an Sport zu denken, weil ich kann nicht irgendwo ein internationales Spiel spielen, was vielleicht einmal für 2 Stunden ablenkt, aber in meinem Heimatland geht gerade alles unter.
Jetzt ist die nächste Weltmeisterschaft 2023 Russland auch schon weggenommen worden. Das sollte in St. Petersburg stattfinden. Ende dieses Monats wird der neue Ausrichter bekannt gegeben. Haben Sie schon eine Ahnung, wer das werden könnte?
Nein, ich glaube, wird beim Council im IHF-Kongress am Rande der WM entschieden. Es gibt immer viele Gerüchte, wie es immer so ist. Ja, ich glaube, der IHF-Weltverband wird eine gute Entscheidung treffen. Es ist ja nicht so einfach innerhalb dieser kurzen Zeit. Normal sagt man bewirbt sich 6, 7 Jahre davor, eine WM aus dem Boden zu stampfen. Aber lassen wir uns mal überraschen, was am Ende dann rauskommt.
Es gäbe ja vielleicht Möglichkeiten bei Ländern, wo Infrastruktur schon da ist oder die vor kurzem ein Turnier ausgerichtet haben.
Zum Beispiel.
Herr Künast, wie groß, einfach mal so sportpolitisch gefragt, wie groß ist denn der deutsche Einfluss auch im Welteishockeyverband? Der Franz Reindl, der deutsche Präsident, wollte ja Weltverbandspräsident werden, ist dann deutlich gescheitert. Er tritt jetzt auch in Deutschland nicht mehr an. Wie laut ist denn die deutsche Stimme im Welteishockey zu hören?
Erstens haben wir mit dem Franz Reindl immer noch einen Council-Member. Ich glaube, da ist eine sehr, sehr große Stimme. Der Franz ist sehr erfahren in diesem Bereich. Der Franz ist auch in diesem Competition-Komitee der Vorsitzende. Das, glaube ich, ist ganz wichtig für das deutsche Eishockey. Wir haben einige Leute, die wo in Ausschüssen sind beim Weltverband. Ich persönlich bin im Top-Development-IHF-Ausschuss. Ich glaube, es ist eins der wichtigsten Komitees, wo es gibt. Da sind 8 Nationen nur drinnen. Und ja, wir haben schon Stimmen, aber es liegt auch an uns und auch am deutschen Verband, diese Stimme nicht zu verlieren und auch in den nächsten Jahren aufzubauen. Und dann mal sehen, dass man halt nie irgendwo den Anschluss verliert. Aber wir sind im Moment gut aufgestellt, das passt alles. Und mit dem Franz sind wir immer noch sehr, sehr gut vernetzt im Welteishockey.
Der wird ja jetzt, wie gesagt, auch als deutscher Eishockey-Präsident nicht mehr antreten bei der nächsten Wahl. Da deutet sich ja auch ein Umbruch an. Wir müssen gar nicht darüber reden, was alles berichtet wurde und was hinter den Kulissen alles passiert. Da ging es um Gutachten, um Ermittlungen und um alles Mögliche. Ich will nur mal fragen, machen Sie sich denn auch irgendwie Sorgen vor der Zukunft, wenn da jetzt auf dieser Ebene auch ein Umbruch, klein oder groß, passiert?
Neu bedeutet immer irgendwo Umbruch. Also neu, das wird immer irgendwo sein, okay, Herangehensweise. Haben wir jetzt Angst davor oder hört man sich das Neue an und schaut man nach vorne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einstellung und so bin ich so. Das ist meine Denke. Und zum Thema Franz Reindl, ich kann nur eins sagen, 30 Jahre das deutsche Eishockey mitgeprägt, wenn nicht geprägt und international, national so viel in die Wege geleitet, immer in der Spitze, in der Führung gestanden, sich nie gescheut, Entscheidungen zu treffen. Ich habe 7 Jahre mit ihm zusammengearbeitet, jetzt beim deutschen Eishockey, und ich muss sagen, für den Sport unglaublich. Er war immer da, er hat uns geholfen, eine Frage hat es beantwortet, pro Sport. Ich glaube, er hinterlässt sehr, sehr große Fußspuren.
Dann lassen Sie uns am Ende unseres Sportgesprächs noch einmal sportlich auf das Turnier schauen. Es ist ja zumindest in der Außenwahrnehmung immer das Thema, wie viele NHL-Stars sind da, was bedeutet das für die Qualität? Ist das für Sie in Ihrer fachlichen Beschäftigung auch so, dass Sie so ein Turnier auch an der Zahl der NHL-Stars beurteilen?
Nicht unbedingt. Natürlich ist es irgendwo schön. Wir sind auch froh, wenn wir welche dabei haben. Aber wenn man jetzt schaut, zuletzt Finnland-Weltmeister ohne NHL-Spieler oder vor 2 Jahren oder Kanada, beim letzten Mal, wo auch zerpflückt wurde im Heimatland von Kanada. Also es kommt schon immer auf die Homogenität einer Mannschaft drauf an. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. NHL macht's aus, macht schön. Aber WM-Turniere, egal mit oder ohne oder viele oder weniger, hat immer irgendwo einen Reiz. Und ich glaube, das ist nicht mehr so entscheidend, wer wie viele hat. Es ist schön, dabei zu haben, aber es sind auch gute Mannschaften, komplett ohne NHL-Spieler am Start.
Ich frage auch deswegen, weil mich mal ganz einfach Ihre fachliche Einschätzung interessiert. Dieses Wort NHL-Stars ist so wie NBA im Basketball. Dann kriegt so ein Turnier, ich will mal sagen, diesen Glanz verliehen. Aber wie groß ist wirklich der sportliche Unterschied, ob die mitspielen oder nicht?
Ja, ein Stück weit ist es natürlich die beste, es ist die beste Liga der Welt. Und da spielen die besten Spieler der Welt. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein Unterschied ist zwischen Tag und Nacht. Das sind oft eben wie im Welteishockey Kleinigkeiten, wo den Unterschied machen. Und die Gruppe entscheidet und 1, 2, 3 Spieler werden es nicht richten. Wenn jetzt eine komplette Mannschaft kommt, wie es vielleicht bei Olympia die Möglichkeit gewesen wäre, dann ist es wieder ein bisschen was anderes. Aber bei einer Weltmeisterschaft, ja, er kann den Unterschied machen, ein NHL-Spieler, aber er muss es nicht.
Sie haben in einem Interview gesagt, Herr Künast, vor den Olympischen Spielen von Peking, ich zitiere Sie mal selber, die Spieler sind nicht mehr gleich zufrieden, wenn sie das Viertelfinale erreicht oder gegen eine sogenannte große Nation ein gutes Ergebnis geschafft haben. Die Jungs wollen gewinnen. Zitat Christian Künast zu Ende. Wie macht sich denn dieses Selbstbewusstsein bemerkbar in der deutschen Mannschaft?
Ja, das sieht man im ganzen Auftreten. Also wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, früher war man mal nach einem Viertelfinale gegen Kanada 1-2 verloren, dann war das ganz okay. Oder bei mir selber 4-1 gegen Finnland, 2001 im Viertelfinale gegen Finnland verloren. Okay, wir waren im Viertelfinale, super. Und das hat sich geändert. Also, da macht sich eine Enttäuschung breit. Und wenn man nicht weiterkommt, wenn man verliert, wenn man weiß, okay, da ist mehr drin gewesen. Was aber halt dazu kommt, und das ist die andere Seite der Medaille, das ist dieser Druck. Und viele machen sich dann auch den Druck, okay, wir wollen besser werden, die Erwartungshaltung wird höher. Das geht inher miteinander. Und da muss man aufpassen, auch von unserer Seite, dass der Druck nicht so hoch wird. Die Spieler wollen gewinnen, die kommen mit einer anderen Mentalität. Das ist, was wir vielleicht zum Beispiel bei der U18 noch entwickeln müssen. diese Mentalität, dass ich weiß, ich kann aus deutscher Mannschaft jeden schlagen, wenn ich will, wenn ich daran glaube. Das müssen wir weiter unten noch entwickeln. Oben ist es bereits vorhanden und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Das heißt, das ist so eine Art Entwicklungsschritt, den die Mannschaft gemacht hat. Also Sie sind jetzt schon zumindest mental einen Schritt weiter, dass Sie sagen, wir gehören dazu.
Ja, der große Teil weiß, okay, wir können an einem guten Tag jeden Gegner in der Welt schlagen.
Dann ganz am Ende vielleicht noch der Blick auf das, was sich jetzt, ich sag mal, auf der ganzen Welt verändert hat. Die Fans sind zurück in den Hallen nach der langen Geisterhallenzeit und Corona. Das war schon ein Thema auch beim Finale in der DEL. Was ist Ihre Einschätzung? Inwieweit hilft das Ihrer Sportart, diese lauten Hallen?
Ich glaube, das ist das Salz in der Suppe, weiß ich. Jeder weiß, wie schön es sein kann in einer vollen, stimmungsvollen Halle. Wir spielen jetzt am Sonntag in Schwenningen und hoffen auf eine volle Halle. Und das ist eine tolle Atmosphäre. Und es gibt auch nur mal so den nötigen Push für eine Mannschaft. Und es macht beiden Mannschaften Spaß. Es ist schöner, die Fans zu hören, als wie jedes Wort, wo auf dem Eis gesprochen wird.
Hätte Eishockey eine noch längere Geisterhallenzeit verkraftet?
Und wirtschaftliche Dinge, glaube ich, kann ich schlecht beantworten. Ich glaube, es wäre schwer geworden. Aber es jetzt einfach als Sportler oder ich nenne es jetzt einmal als Fan. Ich bin froh, dass jeder Fan der wieder da ist im Stadion, weil da macht Spaß und das ist einfach eine andere Atmosphäre.
Sie brechen jetzt auf nach Finnland in auch zwei große Hallen in Helsinki und Tampere. Vielleicht einfach, um es abzurunden, nochmal die letzte Frage. Wann kehren Sie mit dem Gefühl, das war ein gutes Turnier, zurück von dieser Weltmeisterschaft?
Wenn ich weiß, dass wir jeden Tag alles dafür getan haben, dass die Mannschaft ihre Leistung abliefern kann, dann kehre ich in ein gutes Gefühl zurück.
Und es geht los am 13. gegen Kanada. Abends 19.20 Uhr ist das erste Spiel. Christian Künast war das, der Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes hier bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Dankeschön für Ihre Zeit. Wie immer gibt es dieses Gespräch auch online zum Nachhören und im Podcast-Abo. Am Mikrofon war heute Matthias Friebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.